Ihr hört Fucking Fighting Nothing. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal eine wahre Männerrunde zu wahren Männerthemen. Diesmal mit dabei der Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Das Klang ist leicht rosa angehaucht, aber wir haben ja keine Polizei hier, die das irgendwie kontrolliert. Dann der Alex. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Und meine Wenigkeit, der Daniel. Wir haben drei Serien uns angeschaut von ganz unterschiedlicher Güte, die ganz unterschiedlich im Team gewichtet worden sind. Vinyl, die gerade auf Sky rauf und runter läuft, glaube ich, oder beworben wurde, zumindest vor einiger Zeit, relativ massiv. Dann The Family Law, eine Sitcom der ganz speziellen Art. Und 11.22.63 oder 1963, besser bekannt unter 22.11.1963, der Miniserie, die nach dem gleichnamigen Buch, wobei ich nicht genau weiß, ob das im Deutschen genauso hieß.
Der Anschlag.
Der Anschlag heißt es auf das Deutsch, in Deutsch, ja, die nach Stephen King die Miniserie verfilmt worden ist. Filme bzw. News haben wir nicht allzu viele. Ich habe ein paar kleine Sachen, wie gesagt. Wir haben ein paar Verlängerungen, das suche ich mir momentan immer raus, weil wir die Family Law diesmal ansprechen. Fresh off the Boat ist verlängert worden, Agent of S.H.I.E.L.D. ist verlängert worden. Dann eine Serie, die unendlich lange schon geht, ist weiterhin verlängert worden. Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, hatten wir auch schon besprochen, ist ebenfalls verlängert worden. Naja, Full House hatten wir ja schon beim letzten Mal angekündigt, ist so eine Sache, muss man nicht. The 100, bin ich überrascht, müsste mittlerweile in der vierten Folge, der vierten Staffel laufen. Dann iZombie ist verlängert worden, wobei ich die aktuelle immer noch nicht gesehen habe, hänge ich immer so ein bisschen hinterher. Dann Crazy Ex-Girlfriend hatten wir auch besprochen. Und dann eine, die hatten wir noch nicht besprochen, beziehungsweise besprechen wir beim nächsten Mal vielleicht. Into the Badlands, das ist eine auch von Amazon Prime direkt produzierte, beziehungsweise läuft sie dort so ab 18, bin ich mir nicht ganz sicher. Werden wir vielleicht beim nächsten Mal ansprechen. So, das sind so die grob die Serien, die wir bereits besprochen haben, die alle verlängert worden sind, so viel abgesetzt worden ist dabei auch nicht. Ich hatte zumindest nichts Großartiges, was wir bereits besprochen hatten. Alex, du hast auch eine Mini-News, eine zweite Staffel ab Mai.
Ja, richtig. Ich war ja letztes Jahr auch überzeugt oder Fan von der Gomorra italienische Mafia-Serie. Die lief ja auf Sky Atlantic, war sehr erfolgreich. Und konnte man dann, glaube ich, auch irgendwo auf Arte oder so, auf dem Stream, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft da jetzt ab Mai die zweite Staffel auch wieder auf Sky Atlantic und da freue ich mich schon sehr drauf, weil, wie gesagt, das fand ich sehr, sehr und nicht unterhaltsam, aber interessant und eine italienische Serie, mal was nicht amerikanisches und nicht deutsches, doch sehr, sehr gut.
Genau. Okay, und Erik, du hast auch eine Kleinigkeit.
Ja, du hast eigentlich mehr oder weniger jetzt alles schon gesagt, glaube ich, mit diesen Verlängerungen.
Wo ihr echt traurig sein werdet, ist Kevin from Work ist nicht verlängert worden, ist gecancelt worden. Das war diese seltsame Serie, wo keiner von uns eigentlich wusste, worum es da eigentlich so richtig ging. Wird es keine zweite Staffel geben.
Supernatural Season 12.
Das ist Wahnsinn, ne? Also, läuft auch 8. schon gefühlt in Ewigkeit.
Witched at Birth ist gecancelt, den hatten wir ja mal besprochen.
Outsiders haben wir nicht besprochen. Witched at Birth haben wir nicht besprochen.
Ich dachte irgendwie, Children's Hospital ist gecancelt. Modern Family gibt es eine Season 8. Okay, das waren so die Sachen, die ich jetzt hier... Pretty Little Liars ist gecancelt, steht hier. Bones ist auch cancelled. Ja, aber gut. Okay, machen wir weiter.
Ja. Gut, dann kommen wir direkt zur ersten Serie und die hatten wir eigentlich nur ins Programm genommen, weil die quasi über die Werbung dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt geworden ist, beziehungsweise immer doch wieder darauf hingewiesen worden ist, nämlich Vinyl, also Vinyl, vielleicht heißt der deutsche Titel, keine Ahnung, eine Serie, die, ich weiß gar nicht, wer die eigentlich originär produziert hat, HBO, glaube ich, vom Format her wirkt das so, aber Erik wird es wahrscheinlich gleich wissen.
Genau, ist eine HBO-Serie, die von Martin Scorsese gemacht wurde, der ja auch für HBO Boardwalk Empire gemacht hatte. Und zusammen mit Mick Jagger von den Rolling Stones. Und die Serie spielt in New York irgendwo in, weiß nicht, was ist das für eine Zeit, 60er, 70er Jahre oder so, schätze ich mal so.
Als Ende der 70er, würde ich sagen. Ja,
als gerade so ein bisschen irgendwie so ein Umbruch stattfindet, offensichtlich so von den Musikstilen, wo sich eben diese Plattenfirmen auch ein bisschen umorientieren müssen, weil eben jetzt so Rock'n'Roll reinkommt und Punk und so. Und das vermischt sich alles ein bisschen, ist nicht mehr so dieses, ja, weiß nicht, so ein Mann, ein Mikrofon und im Hintergrund irgend so ein Chor, sondern die ganze Musikszene diversifiziert sich sehr stark in verschiedene Musikstile und auch mit großen Einflüssen, zum Beispiel aus England, die eben darüber schwappen nach Amerika. Und wir lernen den Chef eines Labels kennen, der Musikproduzent Richie Finestra heißt, der gespielt von Bobby Cannavale. Und der muss in der Pilotfolge, wobei es hat eigentlich Kinofilmlänge, diese Pilotepisode. In dieser Pilotepisode muss er mehrere wichtige Entscheidungen treffen und wir bekommen auch in Rückblenden ein bisschen was erzählt, wie er so tickt und wie er so drauf ist. Und es werden auch mehrere Storylinien so parallel irgendwie erzählt.
Ich wollte gerade sagen, das fand ich eigentlich verdammt cool gemacht. Also man wird halt bei der Serie mit dem Ende quasi so vorab präsentiert, also reingeworfen, und dann fängt die Serie an, so in so kleineren Rückblenden eigentlich sein Leben und seinen Werdegang zu erzählen. Das fand ich also so von der Machart her schon irgendwie ganz gut gemacht.
Ja, das war ja auch noch nie da, ne? Das ist ja was ganz Neues in der Film- und Kinowelt. Also wenn man ein bisschen mal ins Kino geht, dann ja, hat man sowas schon tausendmal gesehen. Also das ist eigentlich immer dann, wenn ein Regisseur merkt, dass die Story selbst gibt nicht so viel Spannungsbogen her, dass sie sich alleine trägt, dann muss man sich halt mit irgendwelchen Kniffen behelfen und da irgendwie die Erzählstruktur ein bisschen aufbrechen.
Also findest du es nicht gut gemacht in der Serie oder was? Nicht gut umgesetzt?
Ja, es ist jetzt bloß nichts, wo ich gesagt habe, wow, was haben die denn hier gemacht? Das ist ja mal ein Ding. Sondern ich habe gedacht, okay, ja. Und wie sich dann auch nämlich gezeigt hat, ja, das Drehbuch oder die Story selbst, die ist jetzt wirklich nicht so packend. Und es gibt Geschichten, die hier erzählt werden, die durchaus interessant sind. Es gibt aber auch Sachen, die ziehen sich einfach ewig hin und sind einfach total langweilig. Und was noch interessant sein könnte, aber dass nämlich einer, der dort mitspielt, ist der Sohn von Mick Jagger. Der heißt James Jagger. Der spielt auch so ein Leadsänger von so einer Punkband, der da so entdeckt wird. Und
ist das diese furchtbare Band?
Genau. Und die Frau von unserem Hauptdarsteller, unserer Hauptfigur, wird gespielt von Olivia Wilde, die ja bei Dr. House hier die 13 gespielt hat und auch in diversen anderen Rollen schon zu sehen war. Die hat aber irgendwie nur so gefühlt irgendwie zwei ganz kurze Auftritte. Und ja, was wir dann aber sehen, ist so dieses Leben in diesem Label damals in dieser Zeit. Also da gibt es so diverse kuriose Figuren, Nebendarsteller, dann übelste Koteletten waren damals angesagt. Damals war es noch mit so der Haarpflege und so, da war noch viel mehr los als heutzutage. Und ja, Drogen natürlich auch, also die Sekretärin, die natürlich auch von Gleichberechtigung ist da noch nicht so viel zu spüren damals. Die wird immer nur auf irgendwelche Botengänge geschickt, aber die hat eine wichtige Rolle, nämlich die darf immer die Drogen besorgen, um eben die Leute bei Laune zu halten. Also zum einen natürlich die Musiker, zum anderen die Produzenten, die irgendwie stundenlang im Studio sitzen müssen und mit irgendwelchen Pop-Produktionen die Ohren verbrennen. Die werden halt auch mit Drogen bei Laune gehalten. Ja, dann so ein ganzes Schubfach. Also bei mir im Schreibtisch, ich habe so ein Schubfach, da sind verschiedene Teesorten drin. Also die hatte ungefähr so dieselbe Menge da, aber nur verschiedene Drogen. Alles mögliche, Uppers, Downers und weiß nicht, Hasch und Kokain und alles irgendwie, alles parat. Und die ist da so die erste Anlaufstelle. Aber sie hat eben auch so einen kleinen Riecher, als sie mal nämlich unterwegs ist und da kommt jemand ins Büro rein und lässt so ein Demo-Tape da. Und dann geht sie auch auf das Konzert von der Band. Das ist eben diese besagte Punk-Band und die findet sie eigentlich ganz gut. Und die wird dann so ein bisschen Representative von dieser Band im Haus, in dem Label. Und weil das Label ist halt doch erheblich auf der Suche nach neuen Talenten, um sich, ja, weil sie doch mit diesen bestehenden Talenten, die laufen sich halt irgendwann mal so tot, oder wechseln halt, wie gerade irgendwie Led Zeppelin, die wollen eben nicht mehr bei denen unterschreiben. Und müssen sich halt immer wieder neu erfinden, ja. Die erzählen das auch mal an einer Stelle, wie das bei denen funktioniert. Also die produzieren ganz, ganz viele Schallplatten und die meisten davon sind nicht erfolgreich, gehen aber trotzdem so mit Break-Even raus und ab und zu ist halt doch mal ein Hit dabei und der spielt dann halt wirklich das Geld für das komplette Label ein und so trägt sich halt eben dieses wirtschaftliche Konstrukt, was die da aufgebaut haben. Und damit das halt passiert, damit halt ab und zu mal so ein Überraschungshit dabei ist, dann muss halt wirklich die breite Basis da sein, muss immer ja neues Futter nachkommen und da sind sie jetzt momentan gerade in dieser Phase drin, dass eben die Sales Representatives, die sie da im Haus haben, dass die irgendwie nicht so richtig zurande kommen, dass viele Künstler nicht bei denen unterschreiben und das ist halt denen ihr Problem, wo sie halt hinlaufen.
Er ist der Friedhof der Produzenten, also momentan diese Firma, in der sie gerade stecken und ein paar
genau,
Deutsche hat man
die heißen
schon gesagt.
American Century und wird halt in der Branche umgangssprachlich American Cemetery genannt und weil da wirklich, wer dort als Künstler unterschreibt, der ist halt irgendwie dann verloren dann. Ja, und dazu kommt noch, dass die deutsche Firma Polygram, hat mich gewundert, dass sie so die mit Namen so genannt werden und so, weil die gibt's ja wirklich, alles andere war ja irgendwie so ein bisschen erfunden, bis auf ab und zu mal irgendwie ein Led Zeppelin oder sowas, was man durchaus kennt, aber die anderen Bands oder so, die waren ja so ein bisschen erfunden. Und Polygram wird halt so richtig genannt und irgendwelche Deutschen, die wollen halt dieses Label übernehmen und wollen es halt mit eingliedern in ihren Polygram-Konzern. Und da sehen wir halt immer mal so diese Vertragsverhandlungen mit dieser deutschen Firma und das wird jetzt nicht gerade sehr positiv dargestellt. Also das Label, die wollen natürlich gern an die Deutschen verkaufen, weil da kriegen sie einfach mal Geld und das Label ist gefühlt jetzt nicht mehr so viel wert, wie das, was die Deutschen bereit sind zu zahlen, weil die glauben, dass da doch noch mehr dahinter steckt. Also die wollen quasi die deutsche Polygram da ein bisschen über den Tisch ziehen, wollen sich natürlich ein bisschen die Braut ein bisschen hübsch machen, ja, damit die Deutschen auch bereit sind, da Geld dafür zu bezahlen. Und ja, diese Vertragsverhandlungen bekommen wir dann auch immer mal so präsentiert. Das sind so die ganzen, was habe ich noch vergessen, da gibt es da noch einen Mordfall, also das Geschäft ist dann auch, wird auch mit harten Bandagen ausgetragen, aber ich will mal nicht viel mehr sagen, um wen es da geht und was.
Ja doch, das gehört ja dazu zum Konzept, also die machen gleich am Anfang halt so einen Hinweis darauf, dass das ganze Business eigentlich am Anfang damit begonnen hat, dass DJs damit bezahlt wurden, damit sie ihre Platten spielen, weil nicht Sachen, die gut sind, gekauft werden, sondern Sachen, die oft halt gespielt werden, gekauft werden. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und dann gibt es halt irgendwann an einer Stelle einen, der sagt, naja, nicht die Plattenproduzenten sind dafür verantwortlich, dass ihr erfolgreich seid, sondern eben ich als Radiomacher. Und ja, dem geht es dann so ein bisschen an die Karre.
Ja, genau, also so ein, ja, dieser eine Typ da, der da immer rumgeht und so, da quasi das Geschäft ankurbelt oder sowas. Ist auch so ein bisschen so, ja, lange Zeit so ein bisschen meine Aufgabe gewesen, allerdings ohne solche Geldgeschenke oder sowas. Das geht heutzutage nicht mehr mit Commercial Awareness und so. Das kannst du nicht mehr machen, ne? Aber halt, sagen wir, dich mit Leuten unterhalten und Sachen anbahnen und sowas, das habe ich ja lange Zeit auch gemacht. Jetzt allerdings nicht in dem Business und nicht auf diese Art und Weise und nicht mit so viel Drogen.
Nicht mit so viel Drogen, aber mit Drogen, nee, offensichtlich.
Mit Tee. Man setzt sich da mit einem
Ach
Tee.
Achso, das ist das Codewort.
Tee. In arabischen Gefilden. Da gibt es ja auch keinen Alkohol zum Glück, weil ich eh keinen trinke. Ja, genau, aber von diesen Figuren, die irgendwie relativ cool sind, die da arbeiten, sieht man in der ersten Folge noch relativ wenig. Es konzentriert sich sehr stark auf den Labelchef und ja, es war schon sehr, sehr langatmig, fand ich. Also ich hätte mir doch ein bisschen mehr Pep gewünscht. Zum einen war das einfach nicht meine Zeitepoche. Ich kann mit der Musik nichts anfangen, mit diesem Funk und was die alles hatten. Okay, die Punk-Sachen, die waren schon ganz cool. Aber ja, das war halt alles immer so eine Mischung. Ja, irgendwie haben die versucht, alles aus dieser Zeitepoche da musikmäßig auch irgendwie unterzubringen. Und da war von Soul über sonst was alles dabei. Und irgendwie waren es mir auch viel zu viele Personen, die aufgetaucht und das mit dem und das mit dem. Also es war dann teilweise so verwirrend, dass dann hier dieser eine, der da umgebracht wird, ich sag mal nicht was, der taucht halt plötzlich auf und da gab es halt vorher mal irgendwie zigmal vorher irgendwelche Querverweise, wer das nun ist und was. Und oh, das war mir alles irgendwie, naja, hätte man vom Drehbuch her doch ein bisschen besser irgendwie hinkriegen können, fand ich, interessanter machen können. Und vielleicht hätte es dem gut getan, wenn es eben nicht anderthalb Stunden gewesen wäre, sondern vielleicht nur eine Stunde. Man hätte sich halt auch erstmal auf das Wesentliche beschränkt und die ganze Storyline ein bisschen gerafft und ein bisschen interessanter erzählt.
Also mir ging es ja ähnlich. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer Musikfreund, sodass ich da keinen Benefit rausziehen konnte. Aber was ich sagen muss, im Großen und Ganzen hat mir die Serie dann doch gut gefallen. Zwar nicht so gut, dass ich sagen muss oder will, ich würde sie unbedingt weitergucken, aber ich fand sie irgendwie schon in gewisser Weise spannend erzählt, wenn auch ein bisschen langatmig und man kam nicht so richtig zu Potte. Und auch die Tatsache, dass man so in diesem Pilotfilm, um es mal so zu nennen, so den Anfang quasi am Ende dann wieder aufgreift und sich da so einen Bogen schließt und die einzelnen Handlungsstränge und zu sehen, einfach wie sich so ein Plattenlabel langsam ja emporarbeitet und der Chef eigentlich so abgefragt, wie er am Anfang erscheinen mag, doch noch irgendwie eigentlich mit Herzblut dabei ist und auf der Suche nach Guten ist und seine ganzen Partner sich quasi so in diesem Erfolg und Ruhm irgendwie suhlen und irgendwie nichts Neues auf die Beine bringen und irgendwie, dass man merkt halt, dass die eigentlich auf dem absteigenden Ast sind, das hatte ja Erik auch schon gesagt, und trotzdem scheint da irgendwie noch ein bisschen Herzblut dabei zu sein. Und auch diese Figur des Plattenbosses, den, wer hat das eigentlich gespielt?
Bobby Cannavale,
der macht das einfach verdammt gut. Und einer seiner, da musste ich ein bisschen schmunzeln, einer seiner Mitkompagnons, also die mit der Firma gehört, ist Zach Jankovic, gespielt von Ray Romano, der wiederum einer meiner Lieblings-Comedians ist, denn der hatte damals bei Everybody Loves Raymond mitgespielt. Kaum wiederzuerkennen, ganz dichte, so ein bisschen indisch angehauchte, dicke Haare irgendwie, jedenfalls eine ganz seltsame Rolle. Und also es wird so dieses Business dieser Zeit beschrieben, also die fliegen dann durch die Jets und dieser Plattenchef oder der Chef des Labels American Century, der ist eigentlich einer, der sich aus allem raushält, der irgendwie keine Drogen nimmt, der kein Alkohol trinkt und was danach auch nochmal so ein innerer Konflikt gibt und er auch zwei Leben irgendwie führt, in gewisser Weise auf einer Seite dieses Business-Leben und auf der anderen Seite ist die Frau zu Hause, gespielt von Olivia Wilde, hat es dir schon gesagt, hat zwei Kinder, was irgendwie zumindest zum Teil funktioniert. Alles ist da irgendwie gewachsen, aber er ist so ein bisschen bodenständig und lässt es halt trotzdem aus der Hand gehen. Also das ist halt irgendwie schon spannend, aber in meinen Augen irgendwie dann doch nicht spannend genug. Es ist ja eine Miniserie, es wird dann halt auch nur 10 Episoden geben. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung sich es letztlich zentriert orientieren wird, ob es jetzt um diesen Mord geht, ob es das Plattenlabel an sich geht, ob da irgendwie, in welche Richtung es halt geht irgendwie. Aber ich fand es spannend gemacht. Insofern, wie gesagt, der Pilot, der war okay, konnte man gucken, auch wenn er ziemlich lang war. Hat sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen gezogen, aber im Großen und Ganzen fand ich es jetzt nicht so verkehrt. Alex, bei dir sah es ein bisschen anders aus. Du hast ja im Prinzip die Werbung dafür gesehen und du hast dir mehr versprochen und bist dann ein bisschen enttäuscht worden, oder?
Ja, also ich bin überhaupt nicht so warm geworden mit der ganzen Geschichte und mit dem Setting. Also man muss ja wirklich sagen, das ist hochwertig gedreht worden. Das hat ich noch nicht gesagt, dass wirklich so vom Bühnenbild her oder von den Szenen her doch alles sehr detailreich war. Also das hat mich doch dann wieder positiv überzeugt. Aber von der Story her, da fand ich es auch, wie das Erik schon gesagt hat, einfach ein bisschen lahm und ein bisschen langatmig und hätte man alles ein bisschen raffen können vielleicht und ein bisschen mehr Schnelligkeit reinbringen können, dann hätte es bestimmt besser getan, weil die Länge der ersten Folge hat schon ein bisschen abgestoßen und oder abgeschreckt und alles in allem fand ich dann einfach zu langatmig und vielleicht auch einfach für mich persönlich die falsche Zeit, wo es gespielt hat. Also da geht es mir ein bisschen wie Erik, das hat mich nicht so richtig interessiert und schade eigentlich, aber ich denke mal, auch nicht so schlimm, wird schon einige Leute geben, denen das gefällt.
Erik, du hast das zwar indirekt geschrieben, also im Dokument, die Musik war jetzt nicht ganz so dein Ding, aber ich fand gerade die Auswahl der Stücke, die stellenweise gespielt wurden, gut, ist ein Spiegel dieser Zeit, fand die eigentlich ganz gut und passend immer. Aber
ja, hat dich trotzdem nicht angesprochen. Halt das ist halt keine Musik, die ich höre. Also wenn das jetzt, sag ich mal, Darkwave der 80er Jahre gewesen wäre, da fing es bei mir dann schon so langsam an, irgendwie mit irgendwie N. Clark oder Depeche Mode oder sowas. Wenn es um so ein Plattenlabel gegangen wäre, das hätte ich vielleicht noch richtig cool gefunden, aber hier so irgendwie Soul und Funk, Funk ist eh nicht mein Ding und dieses Soul-Gejammer da, was die da hatten und nee, also dann der Punk schon eher, so irgendwie hatte ich ja damals auch Sachen gehört, The Smiths und sowas, aber Nee. Also hat mich musikmäßig auch nicht so vom Hocker. Was ich mir auch sehr gewundert habe, bei ihm da, bei dem Chef von dem Plattenlabel, der hat wirklich da so eine Truppe von, wie du es auch gesagt hattest, die Leute, die machen überhaupt nichts mehr, die vertrauen einfach auf ihren Lorbeeren von Anno Dazumal. Und der muss die ja, der bezahlt die ja, weißt du, und die machen einfach nichts. Ey, ich hätte an dem Stelle mal richtig auf den Tisch gehauen hier. Also da war mir dieses Meeting, wo er dann sagt hier zu der Frau, die soll jetzt mal ihren Lied da weiterverfolgen mit dieser Band, was sie entdeckt hat, ja, das war mir da irgendwie viel zu brav, weil er sieht seine Fälle davon schwimmen, weil die Leute einfach nichts machen, ja, die fressen da in dem Meeting, sitzen da drin und das sind genau die überhaupt nicht performen umsatzmäßig und die sollten eigentlich draußen sein und versuchen, neue Talente zu finden, ja. Ey, da hätte ich aber mal denen ein bisschen Licht ans Fahrrad gemacht, ne, also das...
Ja, das wirkt also, auch so, also das ist so ein bisschen gebremster Schaum, dass da keiner so richtig drum gekümmert hat und alle sehen, wie das Boot da den Bach runtergeht und sie hoffen darauf, dass dieser Verkaufsdeal endlich vonstatten geht, damit sie alle nochmal irgendwie sich gesund stoßen.
Oder dass der Chef quasi ein großes Ding seint, ja, wo sie dann alle irgendwie noch ein bisschen davon leben können, ja, weil er dann halt irgendwie Led Zeppelin seint oder so, keine Ahnung. Aber ey, das geht also so als aus vertrieblicher Sicht, so als Vertriebsmeeting, da war das völlig für den Arsch, was er da gemacht hatte.
Aber die sagen ja am Anfang, also es muss ja sowieso so ein Umfeld gewesen sein, also ein bisschen Betrug und Beschiss, wo sie dann meinten, ja, also einer von dem im Team war halt auch dafür zuständig, nachher die nicht verkauften Platten wieder irgendwie quasi sich derer zu entledigen und sowas, also und die Leute halt zu schmieren. Das war halt eher schon so ein leicht krimineller Ader, aber wie gesagt, ich fand den Chef immer noch am überzeugendsten, insofern, dass er da wirklich da mit Herz und Seele dabei war und meinte, ja, ihr müsst halt in die Clubs gehen und wir müsst halt nicht nur in der Stadt abgrasen, sondern ein bisschen außerhalb gehen und gucken, nach Talenten suchen. Wäre mal interessant, ob das heute noch genauso ist, ob es wirklich noch Talent-Scouts gibt, die da irgendwie rumgehen und die Leute suchen. Wie er meint,
aber die gucken halt meistens jetzt eher online oder so, die durchforsten da
wahrscheinlich
Plattformen. Und
aber von der Seite her war es halt, nachvollziehbar, aber halt irgendwie, ja, mir fehlt auch so ein bisschen der Drive dann. Also wie gesagt, wenn du sagst, wie gesagt, im Film ist das mehr oder weniger ein alter Hase, so dieses, du siehst halt am Anfang, dass der schon ziemlich abgestürzt ist, Drogen kauft, der Chef, und sich da gehen lässt. Er sieht zwar dann noch dieses Independent-Konzert, wie auch immer, wo er dann hin will und wird die ganze Zeit...
Das ist auch so Glamrock, ey, mit so Glamrock kann ich auch gar nichts anfangen, also... Also gut, damals David Bowie oder so, der hatte ja aber verschiedene Einflüsse und so da. Aber hey, diese Band, ey, dass er das da drin aushält und dann breiten die das auch so lange aus, weil die kommen ja dann später nochmal drauf zurück. Kommt das nochmal?
Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das war für mich so ein bisschen der Spannungsaufhänger nachher. Wie kam es dazu, dass er dann so abgesackt war irgendwie? Der war ja dann schon ein gebrochener Mann.
Ja gut, das hast du ja dann erfahren. Ne?
Das hast du ja durchweg erfahren.
Und das war aber auch so eine Szene, wo du denkst, also du weißt, was ich meine, wir wollen es jetzt nicht spoilern. Ja, also ja. Ich meine, weißt du, erst so, dann denkst du, okay, es ist so weit okay und dann wird es aber nochmal, dann machen sie es nochmal erstmal richtig verkehrt. Ne? Das fand ich auch so doof. Also das fand ich nicht so...
Ja, weniger gelungen. Vor allen Dingen auch die Tatsache, also ich weiß nicht, ging es dir auch so, diese Szene so, also gegen Ende, wo er dann in diesem Club ist und dann so plötzlich, sag mal, das Ding da einstürzt irgendwie und der ja voll unter Drogen, dass du dann in dem Moment eigentlich die ganze Zeit gedacht hast, der sieht, also der hat so Wahnvorstellungen und lebt da im Drogenrausch und das ist überhaupt nicht real?
Nö.
Also du hast das schon so als real für ihn wahrgenommen?
Schon, klar.
Okay.
Ja.
Nee, das war noch so eine Szene, wo ich dachte, das ist jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen, also im Sinne von, das nehme ich dem nicht ab, dass die da jetzt quasi nicht zur Seite gehen und nichts machen, sondern sich da einfach mal die ganze Sache
merken. Irgendwie versuchen sie hier, also ja, ich meine Plattenbusiness hin oder her, also ich kenne mich jetzt mit dem Plattenbusiness nun nicht so aus, ne, aber ich glaube nicht, dass das so kriminell ist, wie es hier dargestellt wird oder damals auch, dass es da nicht so kriminell zuging. Ich glaube, die versuchen einfach hier nun einen auf Boardwalk Empire zu machen, ja, aber
das
halt
hatte ich auch,
das wirkte die ganze Zeit für mich irgendwie völlig überzogen. Ich glaube, wenn die Serie sich einfach auf das konzentriert hätte, ja, Thema Musik, Plattenbusiness, irgendwie, wie werden neue Talente entdeckt, wie wird das gemacht, wie wird das produziert. Es gab ja die eine Geschichte mit dem einen Typen, wo er sagt, hier, du kriegst einen Vertrag, musst dann halt singen, was wir dir geben, aber du kannst auch nebenbei dann deine eigenen Sachen bei uns produzieren, ja, weißt du, wen ich meine? Mhm. Da gab es ja dann noch so ein bisschen was Dramatisches, wo dem sein Vertrag dann übergegangen ist. Ja, solche Geschichten dann viel eher mal, weißt du? Und nicht hier dieses, ach, das war dann auch auch so, diese Gewalt, die hat auch irgendwie nicht reingepasst. Ja, das war ja dann auch sehr drastisch dargestellt.
Ja, vor allem so ein bisschen deplatziert. Ich meine, der eine, ja, sagen wir, einen Plattenboss kauft einen anderen Plattenboss auf und das Erste, was er macht, ist quasi sein Mobiliar sprichwörtlich zu zerdeppern. Also das ist...
Ach so, das meinst du. Ja, das war auch, aber da gab es ja noch eine Szene mit sehr viel Blut, das meine ich.
Ja,
das war auch so völlig überzogen irgendwie. Es hat alles nicht so, es war nicht so stimmig. Irgendwie wirkte das so, als wollten die da nun, haben die das Plattenbusiness als Aufhänger genutzt, um da so eine riesen Gangstergeschichte zu erzählen. Und ich habe da so meine Zweifel, dass das überhaupt wirklich irgendwie was mit der Wahrheit zu tun hat oder ob das einfach völlig überzogen ist. Naja. Auch gut gespielt war es auf jeden Fall, ja, ne, von allen.
Gut gespielt, gut gedreht, das musste ich auch sagen. Also ich fand es die ganze Zeit wirklich sehr, sehr ansprechend.
Ja.
Die Frage ist nur, Alex, du hast dich ja auf den, sag mal, den Trailer oder die Werbung da verlassen. Wie war das da dargestellt? Also war das irgendwie...
Ja, da war es halt konzentriert. Ne? Und dann
sah cooler aus.
Ja. Sah cooler aus und dann hast du halt nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten gesehen und da ist ein ganz anderer Eindruck dann erstmal, ne? Da war es irgendwie, ja, spannender, sag ich mal. Mhm. Ja, spannender kann man sagen.
Ja, gut, deswegen sage ich
immer nur irgendwelche markigen Sprüche, weißt du, irgendjemand, der so, ja. Das, zack, Schnitt, nächste Mal, ja, das ist ein markiger Spruch und so, ne?
Das hast du hier zwar auch, die Sprüche, aber das hast du halt viel Leerraum dazwischen. Das muss man schon sagen, das ist eher so ein bisschen, ja.
Ah, wie kann man das machen? Also sind die anderen Folgen auch immer anderthalb Stunden? Das ist ja
irre. Nee, das sind im Durchschnitt ja so um die 60. Also HBO ist ja fast eine Stunde immer an die Stunde ran.
Was ist denn da die Idee dahinter, dass man so ein riesen Ding da am Anfang vorstellt?
Ja. Welt einzuführen. Aber dafür war es halt irgendwie zu zählebig erzählt. Aber man muss halt vielleicht das mögen irgendwie, das Genre.
Dann macht man doch lieber eine knackige 60-Minuten-Folge mit einem ordentlichen Cliffhanger, dann bleiben die Leute auch dran. Ich meine, dann macht es doch irgendwie 20 Minuten auch nicht mehr aus.
Aber und so, von, du hast es schon gesagt, ne, von Mick Jagger und Martin Scorsese, zumindest der Pilot ist von den beiden geschrieben worden und von Martin Scorsese Regie geführt.
Gedreht.
Und ansonsten dann halt eigentlich alle Leute.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht fängt sich das ja auch noch, das Ganze. Ich meine, ist ja auch verlängert worden auf eine zweite Staffel. Da muss ja irgendwas dran sein, dass die Leute auch dranbleiben. Oder es ist halt wirklich so, dass die in den USA sagen, Mensch, jo, das ist ja cool und so. Weil ich denke mal, ja, wer vielleicht so ein bisschen die Zeit mitgemacht hat oder keine Ahnung, wer da ein bisschen Verbindung eher zu der Musik hat, findet das bestimmt auch richtig cool.
Ja, aber die Verbindung fehlt mir ja auch so ein bisschen dann. Also ich meine, wie gesagt, ich finde, das ist spannend zu sehen, aber es ist halt dann doch im Unterton, ja, es ist halt geskriptet. Also ich glaube nicht, dass das an manchen Stellen war es vielleicht so, aber hier ist es halt so konzentriert auf diese eine Serie, all dieser, ja, Ganoven, Machenschaften, die da irgendwie mit drin hängen und alle dieser, in Anführungszeichen, Penner, die nichts auf die Reihe kriegen und trotzdem irgendwie erfolgreich geworden sind durch Zufall. Also das ist halt irgendwie ein bisschen seltsam und alle, die dann das Geld haben und rausschmeißen ohne Ende, also alles ein bisschen.
Haben jetzt gerade mal auf IMDb von den nächsten Folgen hier mal so ein bisschen diese Kurzbeschreibungen durchgelesen. Also irgendwie scheint er dann sein neues Label aufzubauen und neue Talente zu entdecken und sowas. Ich glaube, das klingt dann schon ein bisschen cooler hier. Ich glaube, man muss einfach, vielleicht gebe ich dem doch mal noch eine Chance oder so, dann vielleicht gucke ich mal noch weiter. Jetzt habe ich mich einmal durch die erste Folge durchgekämpft und...
Na, kannst du das mal auf dem Laufenden halten, weil würde mich mal interessieren. Also bei mir ist es eher so, ich finde es nicht schlecht, aber kein Bock weiter zu gucken.
Hier und ja. Und
zumal der Cliffhanger, also wenn du sagst, also das...
Der Cliffhanger ist kein Hammer.
Nee, das meine ich ja. Das ist ja also dann so...
Es gibt zwar ein bisschen was, aber wo du sagst, wow, das muss ich jetzt wissen, wie es weitergeht, ist nicht.
Das ist es ja. Na gut, also, Vinyl, wer Sky, was war Sky,
Atlantic.
Atlantic hat,
glaube ich, oder?
Ja. Der kann es unter Umständen dort noch schauen.
Es gibt übrigens jetzt Sky Atlantic Plus 1 auch, ne?
Ja.
Hast du es schon festgestellt, Alex?
Ja, aber ich bin immer in der rechten Zeit.
Naja, manchmal ist es so, du schaltest irgendwo rein und denkst, ah, Mensch, hier. Und gerade irgendwie eine Serie ist irgendwie gerade mittendrin. Und
ja.
Also das Plus 1 ist halt um eine Stunde zeitversetzt nach hinten, für die, die es nicht kennen. Ne? Und es gibt da auch, bei Cinema ist es auch, bei Sky Cinema gibt es auch ein Plus 1 und ein Plus 24 Kanal. Das heißt, wenn du sagst, jetzt habe ich hier den Film irgendwie verpasst heute, ne, dann guckst du einfach, dann kommt er morgen nochmal auf dem Plus 24 Kanal. Ist eigentlich ganz praktisch.
Jo.
Das haben sie jetzt halt bei Atlantic, haben sie auch gemacht, ein Plus 1 Kanal. Das ist wirklich manchmal sehr hilfreich.
Das stimmt.
Na gut, dann kommen wir zu den sonstigen deutschen News. Alex, du hast da ein, zwei Sachen?
Ja, durchaus. Ich habe deutsche News ganz aktuell, und zwar wurde ja der Grimme-Preis letzten zwei Wochen vergeben.
Er wurde jedenfalls vergeben.
Und da sind einige Serien ausgezeichnet worden, die wir auch geguckt haben und hier besprochen haben. Zum Beispiel, was uns vielleicht verwundern wird, Deutschland 83 hat einen Grimme-Preis gewonnen.
Na, ich fand die Serie an sich nicht schlecht. Ich hatte bloß das Problem, dass die halt auf RTL so zerhackstückt worden ist. Deswegen
habe ich wahrscheinlich. Dann Weißensee, da müssen wir glaube ich nicht streiten drum, das hat sie verdient. Und Weinberg hat auch einen Preis gewonnen, hatte ich ja auch zu Ende geguckt. Ich fand's gut, ob es jetzt so anspruchsvoll war, dass es so einen deutschen Preis gewinnt, ist fragwürdig, aber auf jeden Fall die drei Serien haben einen Krimi-Preis gewonnen.
War vielleicht einfach mal wieder ein wenig originelleres Format, als man sonst so vom deutschen Markt gewohnt ist. Ja. Und allein das ist schon mal auszeichnungsreif, also man hat sich nicht so im bekannten Fahrwasser begeben. Dann kommen wir zu einer neuen Serie, The Family Law, die mittlerweile... Ich weiß gar nicht, ob es da eine zweite Staffel geben wird. Ich würde mal fast meinen Instinkten vertrauen, dass es da keine geben wird. Aber wenn ich das so sage, kann es gut sein, dass es da eine zweite geben wird. Eine, ja, Comedy-Serie, die allein schon aufgrund des Äußeren, denn da spielen eine Menge chinesisch-australische Familie mit, die deren Leben aus der Sicht des Sohnes Benjamin Law, seines Zeichen 14 Jahre alt und so auf einer Highschool gehenden, beleuchtet wird. Und das erinnert schon wieder an die ganz am Anfang bereits kurz angesprochene Fresh off the Boat, die ja auch so eine asiatische Auswandererfamilie verfolgt. Vielleicht packt man da so ein bisschen an. Ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es um, ja, im Hauptschwerpunkt um diesen Jungen, der auf dieser Highschool halt so ein bisschen auch der Außenseiter ist, der mich die ganze Zeit so ein wenig, nicht aufgrund der Hautfarbe logischerweise, aber so ein bisschen an Steve Urkel erinnert hat, der so ein bisschen neben der Mütze ist, extrem bemüht ist und in der Highschool oder ja, Schule allgemein, sagen wir mal so, unbedingt was auf die Beine stellen will, denn er hat dort einen, ja, ich sage es mal so, Musikclub und lief aber relativ unerfolgreich bisher immer. Einer seiner Mitstreiter sagt kurz vorher noch ab und weil die Eltern sich scheiden lassen und er dann irgendwie wegzieht und ja, und das Einzige, was er sagt, dann so erst sinngemäß, ja, es ist halt doof, dass du nicht mitmachen kannst und dann, oh, und es tut mir leid, dass dein Vater sich von deiner Mutter scheiden lässt und so. Also man merkt schon, da ist so mit Empathie nicht allzu viel, aber er möchte halt eben dieses chinesische Erfolgsbild irgendwie bringen, denn sein Vater, der arbeitet in so einem Bistro oder Restaurant irgendwie mäßig erfolgreich, die Mutter ist zu Hause, was es dann später auch noch zu kleineren Streitigkeiten gibt und man versucht so dieses Bild dieser Familie, heilen Familie da irgendwie über die Runden zu bringen und letztlich ist es doch eine ziemlich nicht funktionierende Familie, die ziemlich seltsam einhergeht. Ich muss sagen, während Fresh off the Boat noch irgendwie witzig war, war Family Law so ein bisschen, ja, also hat mein Nerv nicht so hundertprozentig getroffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie besonders unwitzig ist oder unlustig ist. Das könnte man dem Ganzen gar nicht so abgewinnen. Es gibt auch nicht viele Folgen. Es werden halt nur 6 Episoden, also in dieser so eine fast Miniserie eigentlich, sind da gemacht worden. Da ist man relativ schnell durch. Aber der Humor ist halt ein ganz spezieller. Es gab ein, zwei Stellen, wo ich wirklich gelacht habe. Auf der anderen Seite gibt es dann auch aber diesen ganz platten Humor. Also einer der seiner Mitstreiterin, die auf der Bühne sind, die hat dann Angst oder eine Phobie vor Tauben. Und immer wenn eine Taube auftaucht, kann die sich halt nicht bewegen oder kann nicht vorbeigehen. Und wie es dann so logischerweise kommen muss in der Aufführung, ist dann vor dieser Schulaufführung einer, der so hat so einen Akt mit einer fliegenden Taube, die dann irgendwo hängen bleibt oben und dann ist sie natürlich während der Aufführung dann wieder da. Also es ist schon vorhersehbar seltsam, aber trotzdem amüsant auf einem ganz seichten, weniger anspruchsvollen Niveau. Ansonsten ist es halt so dieses klassische Comedy-Format, Familien-Comedy-Format, eben nur aus Sicht eben dieser chinesischen Familie mit allen ihren besonderen Eigenarten und Versuchen halt eben dieser kulturellen Einflüsse in diesem neuen Land auch zur Geltung zu bringen, beziehungsweise dem gerecht zu werden. Mich hat's, wie gesagt, nicht hundertprozentig überzeugt. Vielleicht, wenn ich viel Lust und Laune habe, gucke ich mal noch eine zweite Folge rein. Wie gesagt, es gibt nur 6 Episoden dieser ersten Staffel, ist nicht allzu viel. Interessanterweise ist das Buch, also beziehungsweise die Hauptfigur, basiert wohl auch auf einem Buch mit dem gleichnamigen Typen. Also der hat so seine Erfahrungen damals mit einfließen lassen, wie er damals seinen Sprung über den großen Teich so aufgefasst hat, hat er da ein Buch geschrieben. Und das ist nun, wie es war, in dieser Serie adaptiert. ganz spezieller Humor, Alex, für dich, glaube ich, zu speziell.
Ja, ja, ganz schwierig. Also, ich weiß nicht, ich habe ja auch, gab ja schon mal eine Serie, die so ähnlich aufgebaut war. Und da haben wir sie auch schon, habe ich mich auch schon durchgequält und nicht wirklich geguckt und nicht weitergeguckt. Und das fand ich eigentlich noch schlimmer, weil ich weiß eigentlich, das war halt so nichts Neues und dann wieder so eine chinesische Familie und dann wieder der Sohn, was schon 83 Mal da war, gab es auch Malcolm in the Middle und sowas, da war ja auch der Sohn, der Haupterzähler. Und jetzt war wieder so eine ähnliche Geschichte und wieder so ein Loser und also so mega Schema F und ja, also komme ich gar nicht drauf klar, ich weiß auch nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding, weil es halt nichts Neues ist, ganz einfach. Und die Witze, die da so vorkommen, ich bin eh so der große Witze-Comedy-Fan, von daher ist es einfach nichts für mich. Und ja, ich weiß nicht, ob man es das empfehlen sollte, aus meiner Sicht nicht. Ja, meins ist es einfach nicht. Es ist einfach nicht meine Comedy und nicht mein Genre.
Ich glaube, das Buch ist wahrscheinlich ich habe es auch noch nicht gelesen, insofern erfolgreicher, da es dann nicht so diesen Witzen hinterherhängt, sondern das ist dann aus der Sicht, wie gesagt, von Benjamin Law, der sein Leben so wahrscheinlich kühl und knackig da präsentiert. Da hat es wahrscheinlich einen ganz anderen Unterhaltungswert, wenn man das so kühl reflektiert, was man so erlebt hat. Erik, wie sah es bei dir aus? Ist es das, was eine Serie, der du irgendwas abgewinnen konntest?
Nee, überhaupt nicht. Also ich frage mich auch, ob jetzt solche chinesischen Migranten, ob die Serie witzig finden, weil die sind eigentlich die Zielgruppe. Weil ich glaube eher, die denken dann, um Gottes Willen, wie werden wir denn hier dargestellt, ja? Also ich glaube, das ist weder für chinesische Migranten lustig, noch für andere. Und das wundert mich gar nicht, dass die Serie nur irgendwie eine Handvoll Folgen hat und dann irgendwie, ja, dann bald zu Ende ist oder keine Ahnung. Also das war ja sowas von daneben, also teilweise auch so rassistische Witze, ja, wo ich mir wirklich nicht denken kann, dass die Migranten, die den Hintergrund haben, dass die das witzig finden, ja? Und irgendwo hört es dann auch auf, also das... Nee, ich musste überhaupt nicht lachen. Ich fand es die ganze Zeit einfach nur peinlich, was da so passiert ist. Es war alles irgendwie an Hahn herbeigezogen. Man wusste schon alles, worauf das hinausläuft. Als man wusste, die eine hat irgendwas mit Tauben und die bereiten sich auf irgendeine große Nummer vor. Ja, natürlich wird dann in der großen Nummer eine Taube kommen. Na klar, das hast du.
Ja, ich sage, es ist ja schon sehr vorhersehbar gewesen.
Und das war auch die ganze Zeit nicht witzig oder so. Bei Fresh off the Boat, das hatte immer noch so ein bisschen augenzwinkernden, selbstironischen Charme. Aber das hier, das war ja gar nichts. Also hier Family Law, also ne. Furchtbar.
Dann werden wir uns an dieser Serie wahrscheinlich auch gar nicht länger drauf aufhalten. Wahrscheinlich neuer Rekord im Nicht-Besprechen einer Serie, weil da ist einfach auch nichts weiter zu erzählen. Also, den kannst du nicht groß ziehen. Man kann vielleicht nochmal das Buch verlinken für alle die da irgendwie Spaß dran haben.
Die lesen können.
Ja, alle, die jetzt unsere verheerende Besprechung gehört haben, werden bestimmt jetzt das Buch lesen, weil das vielleicht besser ist.
Naja, sagen wir mal so, irgendjemand muss ja in diesem Buch etwas gesehen haben, um die Serie zu produzieren. Ich meine, insofern kann man denen schon mal recht geben, irgendwas hat er das vielleicht, aber ich glaube eben auch, was wir schon zwischen den Zeilen angesprochen hatten, dass das so war, Fresh off the Boat, das läuft relativ erfolgreich, gibt es eine zweite Staffel, das ist auch irgendein Asiate, der über einen großen Teich kam, der erzählt auch lustige Dinge, ein, zwei Lachen drüber, nehmen wir einfach mal die Geschichte und produziere eine Serie draus, aber wie gesagt, das Vertrauen war dann wahrscheinlich eher etwas geringfügiger, wenn es dann eben auch nur 6 Episödchen geben soll und da wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, logischerweise, aber naja. Hingegen, Schlussstrich unter The Family Law, die nächste Serie hat zumindest ein Zugpferd, das immer funktioniert, also was immer für Bestseller garantiert, Stephen King. Der hat nämlich vor Jahren ein Buch geschrieben, 11/22/1963, also 22.11.1963, der Tag, an dem auf Kennedy geschossen wurde, und hat dort daraus eine ganz eigenwillige neue Idee ersponnen, die jetzt mittlerweile zu einer, 6- oder 7-teiligen Miniserie gesponnen worden ist. Wobei, und das ist das Interessante, wenn man so Stephen King so auf Twitter und tralala verfolgt, er da wirklich auch heiß drauf ist auf diese Serie, er das mag, wo es auch nicht mehr Folgen geben wird. Es ist halt diese Miniserie. Und er scheint bisher mit diesem Ergebnis, zumindest was er so kommuniziert, er nimmt ja sonst kein Blatt vom Mund, da sehr zufrieden zu sein. Alex, worum geht's denn nun? Ist das Attentat auf John F. Kennedy alles oder gibt es da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Da ich ja nicht lesen kann, habe ich das Buch nicht gelesen. Deswegen kann ich es wieder nicht vergleichen. Vielleicht hast du es ja gelesen und vielleicht kannst du es noch vergleichen, einen Vergleich ziehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir hier einen in der Jetztzeit einen Lehrer kennenlernen. Er heißt Jake und der ist so ein bisschen gerade in seiner so Midlife-Crisis, wie gesagt, ein Lehrer, hat irgendwie seine Scheidung gerade vor der Brust oder ist gerade durch, irgend sowas. Und ja, lebt da so ein bisschen vor sich hin hat einen Freund, der einen Diner betreibt und die sitzen halt eines Tages zusammen und der Freund ist an Krebs erkrankt und sag ich mal, erzählt seinem Freund eine sehr fantastische Geschichte, dass er halt in der Zeit zurückreisen kann. Und das glaubt er halt erstmal nicht, aber geht dann relativ zack, zack, zack. Und er zeigt ihm erst das und das Zeitportal ist in einem Schrank. Das heißt, er muss in einen Schrank reingehen und befindet sich dann mit drei Schritten im Jahre, er endet, man muss gerade gucken, kommt im Jahre,
ein paar Jahre
58 raus, sagen wir jetzt mal im Jahr 58, im Jahre 60 kommt er raus. Ich sehe es gerade, am 21. Oktober 1960 landet er halt in der Vergangenheit und wundert sich halt, klar, man wundert sich halt, wenn man in der Zeit zurückreist, kommt dann zurück nach kurzer Zeit und dann erzählt halt sein Freund, dass er halt das Ziel hat mit dieser Zeitreise oder er hatte das Ziel, die Ermordung von John F. Kennedy zu verhindern oder erstmal zu recherchieren, ne, und dann halt im Endeffekt auch zu verhindern, dass man halt diesen Lee Harvey Oswald halt daran hindert, den JFK zu ermorden, zu erschießen und dadurch halt die Welt halt ein Stück besser macht, ne? Das war halt seine Lebensaufgabe, die er jetzt leider nicht mehr nachgehen kann, weil er halt Krebs hat. Er vermutet halt auch, dass das halt durch die Zeitreise kommt. Und das ist so ein bisschen, die ganz einfache Story bei der Geschichte. Also das heißt, er überredet dann seinen Freund, seinen Auftrag oder seine Mission weiterzuführen. Also er gibt ihm dann auch verschiedene Akten mit und so ein paar klassische Zeitreise-Dinge, also ein paar Sportergebnisse, wo er halt sich ein bisschen Geld verdienen kann, dann durch irgendwelche Wetten, was er dann auch macht. Ja, und dann reist halt der Jake halt durch die Zeit und versucht dann halt auf eigene Faust in der Vergangenheit darüber zu recherchieren und halt den Lee Harvey Oswald auswendig zu machen oder halt einfach zu gucken, was dahinter steckt. Also da wird halt dann ein bisschen auch die Verschwörungstheorie wieder gesponnen, dass die CIA dahinter steckt und dass er engagiert wurde, der Täter. Und das ist einfach die Story dahinter. Dann passieren halt einige Sachen in der ersten Folge. Ich habe die zweite Folge auch schon gesehen, deswegen will ich nicht zu viel verraten, aber da passieren halt so ein paar Sachen, was dann dazu führt, dass er halt für länger dann auch, in der Vergangenheit bleiben muss. Und das ist ein bisschen die Story. Im ganzen Fazit, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine schöne, ich sag mal, ist halt von der Story her vielleicht nichts Neues. So Zeitreise gab es schon immer, gibt es immer Filme, Serien über Zeitreise. Aber es hat so einen ganz angenehmen Charme von einer schönen Serie mit schönen, guten Charakteren. So ein bisschen, ich habe es auch ein bisschen verglichen mit Zurück in die Zukunft. Der erste Film, da reist er ja auch so in diese Zeit zurück und das ist immer, also es wird immer sehr, sehr schön dargestellt, also mit den Autos und der Musik dahinter und einfach so dieses ganze Flair, das hat mir gut gefallen und die Geschichte an sich ist auch doch relativ spannend, weil die werden sich schon innerhalb der acht Folgen irgendwas ausdenken, vielleicht ist dann auch irgendwie, doch irgendwas Mysteriöses dahinter, von daher bin ich wirklich gespannt, wie sie das weiter spinnen werden und alles in allem wirklich eine sehr, sehr schöne, schön gemachte Serie. Wer so ein bisschen auf Zeitreisen steht, ist da gut aufgehoben, ist aber nicht so der Hauptfokus, von daher, er reist nicht immer hin und her, Von daher kann man das auch gucken, wenn man halt das so ein bisschen albern findet, kann man trotzdem hier mal gut reingucken.
Ja, das ist halt das Spannende, glaube ich, auch in dem Buch nachher, dass du halt ein Thema hast, was du irgendwie gefühlt kennst. Es geht um die Ermordung Kennedy und es geht dann um einen, der das irgendwie verhindern will, und er schafft das halt, also dieses Buch oder das Thema schafft das dann halt irgendwie geschickt aufzubauschen oder geschickt aufzubauen. Also du hast halt dieses Portal, das hast du ja schon gesagt, das ist in diesem Diner, da kommt er durch, und das wird von dieser, als Zeitreise ist er eigentlich relativ anonym dort, also er fällt nicht groß auf, aber es gibt immer jemanden auch, der quasi an dieser Stelle ist und ihn erwartet und immer sagt, hey, du gehörst hier nicht her. Und der ehemalige Dinerbesitzer, der sagt dann auch immer, also der Zeitstrang oder die Gegenwart hat irgendeinen Kaugummi-Effekt, also immer wenn du versuchst, irgendwie an der Zukunft was zu ändern, passiert irgendwas, damit das eben verhindert wird, also so ein Wiedergutmachungsding. Und ganz am Anfang blättert er das auch so auf, so ein bisschen, also diesen Butterfly-Effekt, was da alles passiert, und er sagt, schon klar, was soll man denn da machen? Ritzt da irgendwo in den Baum was rein und dann ist es natürlich auch da. Und die Besonderheit, aber das ist das Spannende eigentlich, dass jedes Mal, wenn er in diese Vergangenheit wieder zurückreist, quasi diese Zukunft wieder auf Null gesetzt wird. Also alle Änderungen, die er dann vielleicht vorher schon mal vorgenommen hat, die erfolgreich geglückt sind, werden dann mit diesem Zeitsprung quasi wieder nivelliert und er müsste sie wieder begehen, damit etwas passiert. Die Kunst dieses Buches oder dieser Serie ist es wahrscheinlich wirklich, diese in meinen Augen wirklich tollen Charaktere zu zeichnen. Also angefangen von James Franco, der diesen Hauptdarsteller spielt, der das wirklich toll macht, der eigentlich so ein verkappter, ja, Romancier, also ein Autor ist, der irgendwie dann letztlich in einer Schule gelandet ist, die so, ich weiß, was war das für eine Schule, mehr so, naja, nicht so eine Abendschule, also wo dann nochmal so zweiter Bildungsweg, die Leute versuchen da reinzukommen, wo aber die Lehrer eigentlich auch schon resigniert sind und er eigentlich der Einzige
Community
ist,
Community College
wahrscheinlich, ja.
Wie damals hier, Community.
Der Einzige ist, der da noch so ein bisschen mit Elan rangeht und versucht auch die Leute aufzubauen, und dann auch so ein Pilotfolge wird dann halt so gesagt, pass auf, die meistens, am meist deprimierteste Lehrerin ist eigentlich in zig Jahre vorher eigentlich engagiert, motiviert irgendwie und konnte sich gar nicht vorstellen, letztlich so zu enden. Also allein diese Konstellationen machen die Sache halt so spannend, und er ist halt auch jemand, der das erstmal als Hauptfigur nachher ausprobieren muss. Also gerade dann dieses Glücksspiel, wo er dann sein eigenes Leben fürchtet, weil er da irgendwie in so einer Spelunke halt Geld setzt und so. Also es ist einfach verdammt cool erzählt, und auch der Pilot, das muss man ja auch mal sagen, der geht ja auch relativ lang, der geht dann, glaube ich, 80 Minuten oder sowas, also ja, fast 1,5 Stunden. Und es wird nicht langweilig, also es ist halt von Anfang bis Ende, im Gegensatz zu Weine, was sich so ein bisschen die Länge zieht, fand ich das durchaus spannend. Und gerade auch, oder unabhängig davon, dass ich es halt schon mal als Buch, also ich kenne das Geschichte, die Geschichte, ich weiß, wie es ausgeht, und finde es halt trotzdem spannend, mir das in der Serie anzuschauen. Also es bietet beiden Parteien irgendetwas. Erik, wie sieht's bei dir aus? Ist das ein Metier, was dich anspricht?
Ja, das war mal eine ordentliche Serie, die wir hier vorstellen oder gucken mussten für den Podcast. nach den ganzen, ja, durchschnittlichen und unerträglichen Sachen. Es hat mich am Anfang noch, also ich muss jetzt mal leider die Kritik von einem kopieren, die ich auf in der IMDb gelesen habe. Der hat geschrieben, in dem Moment, wo sich James Franco rasieren lässt, ab dem Moment wird die Serie richtig gut. Und das stimmt auch. Ich habe dann festgestellt, das ist tatsächlich so der Moment. Also ab da hat man dann auch so, ist so ein bisschen der Flow drin. Ja, da ist in der Vergangenheit und man lernt so ein bisschen die Probleme kennen, vor denen er auch steht, weil das ist natürlich auch eine andere Zeit, und es wird auch so ein bisschen, das finde ich halt auch das Tolle, es wird so ein bisschen auch so romantisch dargestellt, dass eben damals so die Sachen alle besser geschmeckt haben, weil da eben wirklich noch selbst gekocht wurde, und da, was sogar dazu geführt hat, dass der Fleischer, den er kennt, der dieses Zeitportal hat, dass er eben dann in der Zeit quasi zurückreist und in der Vergangenheit in der Fleischerei sein Fleisch kauft, was er in der Zukunft für den Diner verwendet, weil das einfach viel besser ist und günstiger auch. Und auch so die ganzen Preise, ja, irgendwie das Bier kostet irgendwie 35 Dollar Cent und irgendwie, das verwirrt ihn auch total, ja, die Miete irgendwie 2 Dollar für die ganze Woche für so ein Zimmer, was er dann nimmt und so. Das ist alles mit so einem, ja, wir erleben dann so quasi seine ganzen Überraschungen mit, so, er weiß das natürlich, er ist ja kein Dummer, er ist ein Gebildeter und so, er weiß, wie das früher so war, und trotzdem, wir sehen das auch so in seinen Augen, wenn er da irgendwie was einkaufen geht und mit irgendjemand spricht und dann wird irgend sowas aus der damaligen Zeit gesagt, und wo er merkt, ach ja, stimmt, das war ja so, ne? Hm. Und wir selber denken es auch, ja klar, hm, das was damals so, weiß nicht, er geht in den Laden und will eine Gatorade haben, weil er irgendwie total verwirrt ist und sich gerade ausgekotzt hat und will ein bisschen Elektrolyte zuführen und er sagt natürlich, was wollen Sie haben? Eine Gatorade, was ist das? Und ich finde es einfach total charmant, James Franco da zu erleben. Es ist auch total spannend und mysteriös, also weil er sich eben in dieser Vergangenheit, es ist halt nur einfach nicht nur so die Zeit zurückgedreht, sondern die Zeit birgt halt auch so ihre Gefahren und er muss sich halt auch selbst an bestimmte Regeln halten und auch sehr großartig gespielt von Chris Cooper, der ja, ich glaube, Oscar nominiert war oder vielleicht sogar gewonnen hat damals für American Beauty. Großartiger Schauspieler, wo ich erst dachte, oh, den haben wir jetzt leider nur sehr, sehr kurz gesehen, aber wir sehen ihn dann in sehr vielen Rückblenden, wo er James Franco eigentlich die, ja, so die wichtigsten Regeln für das Leben in der Vergangenheit so mitgibt und ich habe jetzt mittlerweile schon sehr, sehr weit geguckt, weil die Serie mich wirklich nicht mehr losgelassen hat und bin wirklich sehr angetan. Es ist nicht einfach nur dieses, ja, Verhindern des Anschlags auf John F. Kennedy. Es ist viel, viel, viel mehr, weil er lernt natürlich auch, er hat vorher schon jemanden kennengelernt, der einen ziemlichen Schicksalsschlag in der Vergangenheit hatte und dieser Schicksalsschlag liegt, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es vorhin schon gesagt wurde, er kann durch dieses Portal ins Jahr 1960 reisen an einen bestimmten Tag und wenn er wieder rausgeht aus dem Portal, wieder zurückgeht, ist genau wieder derselbe Moment. Ja, es ist wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Und er kann aber von dort aus den Zeitstrahl nach vorne gehen, Dinge verändern und dann eben wieder rausgehen. Und er muss aber immer 1960 einsteigen und das Attentat war ja 63. Das heißt, er muss also 3 Jahre in der Vergangenheit erstmal zubringen, was der Chris Cooper Charakter schon mehrere Male probiert hatte und immer wieder irgendwie gescheitert ist durch bestimmte Dinge. Und er hat viele Sachen aufgeschrieben, was er gemacht hat und mit wem er reden musste. Und das muss James Franco natürlich alles immer und immer wieder machen. Das ist so ein bisschen wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Er muss dieselben Wegmarken ja einhalten. Und ab einem bestimmten Punkt, wo Chris Cooper aber damals nicht weitergekommen ist, da ist dann James Franco auch auf sich allein gestellt. Und ab da wird es dann noch richtig spannend, finde ich. Und weil er eben, wie gesagt, jemanden kennt, der ein paar Jahre vorher schon einen Schicksalsschlag hatte, versucht er, den auch noch gerade zu biegen. Und das ist auch sehr, sehr gut gespielt. Also da ist der Schauspieler Josh Duhamel, der spielt dort mal einen richtig bösen, den kennen wir sonst immer nur aus irgendwelchen romantischen Komödien. Der spielt hier so einen richtig fiesen Typen. Boah, so ganz dubios, wo man nicht weiß, wo ist man jetzt dran. Und ja, später kriegt er dann auch noch so einen Mitstreiter mit auf seinem Weg, und dem er aus Versehen so ein bisschen verrät, um was es geht. Und er sagt dann, oh cool, da mache ich mit. Ne? Und dann hat er den an der Backe, weil was will er mit ihm machen? Weil er hat das Wissen und müsste er ihn umbringen, damit eben der das nicht mehr weiß. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Tolle Serie. Übrigens, J.J. Abrams hat auch irgendwo seine Finger drin. Ich lese den immer am Anfang, steht er irgendwo mit dabei. Irgendwo, weiß nicht.
Als ausführender Produzent ist er mit dabei.
Executive Producer, irgendwas steht er immer mit am Anfang mit dabei. Also, das merkt man auch so ein bisschen die Handschrift. Wirklich tolle Serie, spannend gemacht, mysteriös auch, mit ja, tollen Darstellern, also bis hin in kleine Nebenrollen. Wunderbar. Und dadurch, dass wir halt denselben Wissensstand haben, den unser Hauptprotagonist hat, denkt man sich halt manchmal, wenn er in irgendwelche Situationen gerät, denkt man ja automatisch, okay, was würde ich jetzt tun, ja? Und er macht meistens auch so dasselbe, was man auch machen würde und gerät dann in irgendeine neue Situation rein, die er so nicht hat kommen sehen und es ist einfach total interessant. Ich bin froh, dass ich da das Buch vorher nicht gelesen habe, dass ich mich da wirklich drauf einlassen kann. Und
aber wie gesagt, also ich kenne es ja und du spoilerst dich erstaunlicherweise relativ wenig. Du weißt zwar grob, welche Richtung es geht, das Schöne auch im Verhältnis zum Buch ist, was halt Stephen King ganz cool macht. Der hat natürlich auch recherchiert und hat so ein paar Fakten, also zum Umfeld von Lee Harvey Oswald, wie es dazu gekommen ist. Also Sachen, die tatsächlich existiert haben, aufgegriffen und hat darum seine Geschichte gesponnen. Natürlich auch hinzugesetzt und weggenommen, aber das macht die Sache halt auch aus dieser Sicht nochmal so ein bisschen interessant, so ein paar Sachen zu erfahren, die man vielleicht noch nicht gehört hat und nicht gekannt hatte. Also gerade weil das wird ja im Piloten schon klar, es geht ja nicht darum, jetzt an diesen Tag des Attentates zu reisen, sondern im Vorfeld quasi schon auszukundschaften, wer ist jetzt wie irgendwie in diesem Attentat eigentlich mit verwickelt gewesen. Und
genau.
Das macht den gewissen Reiz halt aus.
Genau, war es überhaupt Lee Harvey Oswald? Und falls ja, ja, dann könnte man den ja schon vorher irgendwie aus dem Verkehr ziehen, bevor das überhaupt dann so weit kommt. Ne? Und das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck. Aber wie gesagt, er hat ja 3 Jahre Zeit, ja. Und was ich halt zuerst gedacht hatte, dass er jetzt quasi dieses Portal nutzt, so ein täglich grüßtes Murmeltier mäßig, weißt du, immer wieder reinspringen, irgendwie try and fail, weißt du. Aber es ist so, er geht halt wirklich durch das Portal durch, er sammelt sich ein bisschen und führt dann auch dazu, dass er aus Versehen sein iPhone mitnimmt in die Vergangenheit, was er dann auch, ja gut, da will ich jetzt mal nichts verraten, also er braucht es auf jeden Fall mal. Und ich dachte eigentlich, er springt dann immer hin und her, also er geht dann rein und versucht was und merkt, oh, fail, und probiert es neu. Nee, so ist es nicht. Also er geht wirklich in die Vergangenheit rein und zieht das dann durch, zumindest bis jetzt, soweit wie ich geschaut habe. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant.
Ich finde ja, um es komplett spoilerfrei, eigentlich das Ende dann fast noch am interessantesten, weil du halt auch die ganze Zeit, du weißt ja, wie es ausgeht, also das Attentat. Und du überlegst dir, wie macht jetzt der Autor oder wie wird das jetzt entwickelt? Also in dem Buch bringt er ihn am Ende um, also den Attentäter, oder lässt das irgendwie ausklingen, und wenn ja, wie? Und das finde ich halt auch dann am Ende hin, in der Serie muss das wahrscheinlich ähnlich sein, dann spannend zu sehen, wie bringt man Realität und Fiktion dann wieder irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner, ohne halt den Leser oder den Zuschauer in dem Fall zu enttäuschen. Und ja, wie gesagt, besonders hervorzustreichen ist es halt, dass es halt wirklich diese kurze Serie ist, in der halt diese 8 Folgen kommen und damit quasi alles abgeschlossen ist und dann nicht nochmal aufgegriffen wird, was jetzt vielleicht ein Spin-off nicht irgendwie ausschließen würde. Ähnliches Konzept, andere Sache, aber das reizt mich am meisten, das macht Spaß, und wie gesagt, du hast schon gesagt, also die Schauspieler sind toll, das Setting ist toll, einfach eine Serie irgendwie, die Spaß macht. Alex, du hast ja auch 2 Folgen schon gesehen, bleibst dran.
Ja, auf jeden Fall, ich gucke auf jeden Fall weiter. Ist eine super, super schöne Serie, und ich kann mir vorstellen, wenn die gut ankommt, dann machen sie auf jeden Fall eine zweite Staffel irgendwie draus, wer weiß, was dann kommt. Also kann man sich ja immer irgendwie was ausdenken.
Nee, ich glaube diesmal nicht, weil Stephen King war bei Under the Dome, der war ja irgendwie dann ziemlich angepisst, da meinte so, also dem, die erste Staffel war okay, und dann meinte er, mit dem restlichen Mist hat er nichts mehr zu tun. Er hat es halt wahrscheinlich verkauft. Diesmal macht sie ja Hulu, ist ja auch mal, muss ja auch mal erwähnt werden, das ist halt doch ist ein Network, eigentlich online, dachte ich immer noch, Hulu machen das online, aber die haben damit produziert, aber relativ große Namen im Boot, du hast ja schon gesagt, J.J. Abrams, Stephen King, aber wie gesagt, limitiert, wobei du natürlich schon gesagt hast, dieses hier Zurück in die Vergangenheit war ja in gewisser Weise ähnliches Konzept, nur dass es da halt durch unterschiedliche Zeitsprünge gab, aber man könnte dieses ja nochmal aufgreifen und vielleicht irgendwas anderes, dann irgendwie ein anderes Ereignis von Bedeutung mit in eine Serie ummünzen, aber das wäre halt nicht mehr das Gleiche dann. Naja, also wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann durch ist. Erik werde ich auch nochmal fragen dann, ob er dann enttäuscht war vom Ende, ob das genau das Ende ist, was er sich erwartet hatte oder erhofft hatte. Bleiben wir gespannt. Gut, das soll es dann gewesen sein, 11/22/63. Ich glaube, einer der spannendsten Mystery-Science-Fiction-Drama-Thriller-Serien der letzten Zeit, die es so gegeben hat, in einem relativ überschaubaren Format. Unbedingt mal reinschauen. Falls es demnächst, ich weiß gar nicht, ihr seid da eher so für Sky, taucht es da schon irgendwie auf den Senderlisten, dass es irgendwie kommen soll?
Das soll irgendwie mal kommen, weil ich habe es einer Bekannten gesagt, dass ich das gerade schaue und sehr begeistert bin. Da hat sie gemeint, ja, das kommt ja demnächst irgendwie auf Sky. Also ich hab's noch nicht gesehen. Alex, du?
Nee, kann man nicht erinnern. Nee.
Aber da muss irgendwie schon mal was gewesen sein, dass es demnächst kommt.
Na gut, dann kann man da gespannt sein. Also unbedingt mal reinschauen, wenn ihr das quasi vor die Augen bekommt. Ein sehr schönes Teil, und wer bis dahin nicht warten kann, der kann das Buch lesen. Ich werde es auch nochmal verlinken. Ist wirklich spannend, nimmt sich nicht viel. Und wie gesagt, man nimmt sich nicht viel. Nimmt sich nicht viel und man nimmt sich nicht viel, wenn man die Serie später auch nochmal schauen will. So, das soll es dann auch gewesen sein. Andererseits, ich weiß nicht, Erik, hast du noch irgendwas aufgeguckt mal in letzter Zeit, beziehungsweise Alex, irgendwas man nochmal empfehlen kann, was wir vielleicht schon mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, hier habe ich jetzt durch.
Ja, ich habe hier dieses Shania Chronicles zu Ende geguckt. Sehr schön, also wirklich, bleibt dabei. Schöne Fantasy-Serie. Cliffhanger zum Ende, gibt es auf jeden Fall eine zweite Staffel. Story geht weiter. Ich fand das echt gut. Also kann man wirklich gut gucken, mal zwischendurch, wenn man was sucht. Kurzweiliges, kurzatmiges. Auf jeden Fall zu empfehlen.
Erik, bei dir?
Ich habe Grindr geguckt, das hatte ich aber schon, genau, ja, gesagt gehabt. Ja, dann The Walking Dead ist ja jetzt so langsam aber sicher, läuft das ja durch. Und was habe ich noch? Ach, Doctor Who gucke ich immer noch weiter. Gibt es übrigens jetzt nicht mehr auf Netflix die ersten Staffeln, was eine Schande ist, sondern von einem Tag auf den anderen still und heimlich.
Wuscht, ja, die haben viel rausgelöscht, glaube ich. Das gab's ja.
5 Staffeln weg, super, ganz klasse. Ne? Und weil ich habe es immer schön auf dem iPad geguckt, und Netflix merkt sich ja, wo man zuletzt war und was als nächstes kommt. Ne? Schön, mit einem mal weg. Prima. So, und jetzt musste ich bei Amazon Prime die ja die Staffeln komplett verfügbar haben. Ja, in dem Sinne, vielen Dank an Amazon Prime. Die machen nämlich so einen Schmutz nicht. Ja, muss ich aber erstmal suchen, wieder bei welcher Folge ich war, weil ich ja irgendwie, die Titel habe ich mir jetzt nicht so richtig gemerkt oder was, weil man guckt halt bei Netflix hintereinander weg einfach, ne, und hält dann an und guckt dann weiter, wo man hängen geblieben ist. Ne. Ja, aber sehr, Doctor Who ist echt empfehlenswert. Wir hatten ja schon mal hier drüber gesprochen, über das Thema Doctor Who. Und da hatte ich ja auch schon, da war ja der Gast da, der auch gesagt hatte, hier, man soll sich da ruhig mal reinfinden. Und ich habe es gemacht. Man soll wirklich mit dem Reboot anfangen, den es ja auf Amazon Prime gibt, nicht mehr auf Netflix. Kann ich nur empfehlen und dann wirklich mal einfach durchgucken. Das macht so einen Spaß, das ist so lustig und so cool und so viele popkulturelle Referenzen und ist einfach geil.
Na gut, dann seht ihr, habt ihr noch einen kleinen Tipp, falls es euch bis dato noch nicht ausgereicht hat. Dann soll es das auch gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net